ARD.
Der Tag. Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
Mit Ulrich Sonnenschein einen schönen guten Tag.
Groß neues Herzberg.
Es ist so ein bisschen, als würde man der Zivilisation entfliehen für so ein Wochenende.
Wir haben die Creme de la Creme der englischen Musik auf der Bühne.
Wir hatten ja bis 2019, würde ich sagen, einen wahren Festivalboom.
Wir haben hier Yoga, Kakaozeremonien machen wir abends hier.
Es ist schon ein Ort, wo man frei sein kann, wenn man das will.
Durch den Krieg, die Preissteigerung, die Inflation und vielleicht landen wir auch bei 50 Festivals, die abgesagt wurden.
Hier hat Jimi Hendrix gestanden, hat am Montag Gitarre gespielt.
Immer wenn es warm wird, geht es auch musikalisch hinaus ins Freie. In allen Bereichen von Pop bis Klassik beginnt dann die Festivalsaison. Und selbst wenn das mit der Wärme eine Vermutung bleibt und die Festivals in Schlamm und Regen weggeschwemmt werden, so bleibt doch eine legendäre Erinnerung. Zwischen Woodstock, Wacken und dem Rheingau-Musikfestival schauen wir heute auf die Faszination von solchen Großveranstaltungen. Wir fragen uns, ob Matsch und Musik zusammengehören und ob es heute der Live-Auftritt ist, mit dem Musiker und Veranstalter noch Geld verdienen können, nach dem Tod der klassischen Tonträger. Oder stecken jetzt auch Festivals in der Krise aufgrund der immensen Preissteigerungen? Wie sieht es aus mit Musik im Park und dem grenzenlosen Spaß im Matsch? Schön in der Sonne, legendär im Regen. Der Festivalsommer, so heißt unsere heutige Folge von Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Und wir schauen zu Beginn direkt dorthin, wo die Krise lauern könnte. Festivals, auch die kleinen, sind teuer. 200 Euro pro Ticket sind keine Seltenheit mehr. Aber die hohen Kosten zwingen die Veranstalter dazu. Die Folge, weniger Menschen können sich die Tickets leisten und erste Unternehmen gehen insolvent. Aktuelles Beispiel ist der World Club Dome. Das Festival soll zwar stattfinden, die GmbH dahinter ist aber zahlungsunfähig. Viele Veranstalter fürchten um ihre Existenz. Der Branchenverband spricht von einer Übersättigung des Marktes. Welche Probleme hat die Branche und wie können sie gelöst werden? Dazu Roman Warschauer.
Feine Sahne, Fischfilet, Deichkind oder Nina Chuba auf dem Open Flair Festival in Eschwege sind auch in diesem Jahr wieder bekannte Namen zu Gast. Insgesamt sind es rund 150 Acts und das lockt die Gäste an, mehr als je zuvor. Denn, sagt Alexander Feiertag vom Open Flair Festival,
wir sind ausverkauft, jetzt auch schon seit fast 4 Wochen und sind glücklich damit. Alles gut im Moment.
Ausverkauft, so früh wie noch nie. Festivals sind offenbar weiterhin beliebt. Das sagt auch Johannes Ewerker, Geschäftsführer des Bundesverbands der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft.
Die Anzahl der Festivals ist seit der Zeit vor Corona sogar deutlich angestiegen. Was sicherlich daran liegt, dass die Menschen nach Momenten von Gemeinschaft und Identifikation suchen und gerne auf Festivals gehen.
Doch nicht überall läuft es so völlig problemlos. Das Sound of the Forest Festival, idyllisch gelegen am Marbach-Stausee im Odenwald, hier sagt Organisator Jo Mego.
Also in der Tat, wir bemerken da schon eine etwas zähere Nachfrage. Generell ist das bei uns aber auch immer Jammern auf hohem Niveau, weil wir eben eines der schönsten Indie-Festivals in Deutschland sind. Aber ohne Werbung, glaube ich, sehe das schon anders aus. Wir dürfen uns auf gar keinen Fall darauf ausruhen.
Er führt das unter anderem auf die Inflation zurück. Und?
Zu guter Letzt gibt es auch noch das Wetter. Die Gäste, die warten einfach bis auf den letzten Drücker mit dem Ticketkauf. Nämlich genau bis zu dem Zeitpunkt, an dem der Wetterbericht sagt, es wird an diesem Wochenende nicht ganz so ein Mistwetter wie zuvor im bisherigen Verlauf des sogenannten Sommers.
Viele Festivals sind in den vergangenen Jahren teurer geworden. Beim jetzt beginnenden Burgherzberg-Festival etwa kostet die Karte mehr als 200 Euro. Allerdings kommen die Veranstalter hier ohne Sponsoren aus. Aber mit 100 oder 150 Euro müssen die Besucher bei den meisten mehrtägigen Festivals rechnen. Denn auch für die Veranstalter seien die Kosten gestiegen, nicht zuletzt die Personalkosten, sagt Verbandsgeschäftsführer Johannes Ewerke.
Die Künstlerhonorare haben sich stark gesteigert, was gerade Festivals zu spüren bekommen. Das bis zu 300% höre ich da. Und nebendran haben wir eine Inflation, die alle unsere Themenbereiche berührt. Die Wetterrisiken haben sich verändert, sodass andere Investitionen in Versicherungen, in Bauten und den Boden etc. Zu nehmen sind. Energiekosten, Logistikkosten, Technik ist teurer geworden. Also unterm Strich sind die Produktionskosten alleine um etwa 40% angestiegen.
Alleine in Hessen gibt es mehr als 40 Festivals, bei denen vor allem Musik im Mittelpunkt steht. Dabei reicht die Musik aber alleine nicht mehr, um bestehen zu können. Ein Festival, das müsse ein Event sein, sagt Ewerke. Und Alexander Feiertag vom Open Flair Festival ergänzt:
Wir haben auch Kleinkunst, Kabarett, Comedy, wir haben Walk Acts und jede Menge spannende Sachen. Es ist auch so, dass wir die Stadt illuminieren, mit viel Licht und Fassaden und Bäumen und so weiter. Es geht einfach darum, ein tolles kulturelles Erlebnis zu haben.
Wie in anderen Bereichen auch suchen viele Festivals händeringend Mitarbeiter. Und auch beim Open Flair Festival sind noch ein paar Jobs offen. Im Catering, bei der Einlasskontrolle oder beim Auf- und Abbau.
Also wer noch Lust hat mitzumachen, sofort auf die Homepage gehen bei uns. Da kann man sich anmelden.
Roman Warschauer war das über die Krise der Festivals. Telefonisch verbunden bin ich jetzt mit Caroline Lazaro. Sie leitet die Abteilung Kommunikation und Marketing beim Rheingau Musikfestival. Guten Tag, Frau Lazaro.
Guten Tag, schön bei Ihnen zu sein.
Von einer Krise kann ja beim Rheingau Musikfestival keine Rede sein. Merken Sie dennoch die gestiegenen Kosten?
Ja, selbstverständlich merken wir sie, Energiekosten, Preise, die sich über unsere Dienstleister möglicherweise erhöht haben. Also das spüren wir schon. Aber von Krise ist bei uns überhaupt gar keine Rede, weil wir uns eigentlich einer guten oder sehr guten Nachfrage bedienen können. Also die Menschen kommen im Sommer wirklich stärker denn je zu uns und lieben das Festival.
Im Klassikbereich werden ja ganz andere Gagen bezahlt als im Popbereich. Welche Bedeutung hat der Live-Auftritt in der Klassik? Ist er eine veritable Einkommensquelle oder eher die Möglichkeit, mit dem Publikum in Kontakt zu treten?
Also selbstverständlich ist es eine gute Einnahmequelle. Das hängt natürlich immer davon ab, ob es sich um etablierte Künstler handelt. Selbstverständlich ist der Popbereich da besser bedient. Man hat da ganz andere Gagen. Aber ich würde das gar nicht so miteinander vergleichen, weil ein Künstler ist ein Künstler. Sie möchten ihre Musik zum Ausdruck bringen, ihre Kunst als Schaffensform zeigen. Und es geht nicht darum, sozusagen große Gehälter zu verdienen. Der Weg, sich zu etablieren im Musikmarkt, ist genauso schwer im Pop wie im Klassikbereich. Also von daher ist der Vergleich mit den Gagen immer so eine Sache.
Das Rheingau Musikfestival ist ein Festival, das sehr, sehr viele Unterstützung erfährt von Sponsoren, aber auch aus der öffentlichen Hand. Können Sie sich ein Festival vorstellen, das gänzlich ohne Sponsoring und Förderung auskommt und nur von Eintrittsgeldern lebt?
Schwer. Tatsächlich kann ich es mir nicht vorstellen, vor allen Dingen jetzt nach der Corona-Krise 2020 sind natürlich die Haushaltsgelder knapp bemessen. Das heißt, selbst Institutionen müssen sparen. Ich glaube auch nicht, dass es ein Festival gibt, was sich ausschließlich darüber finanzieren kann.
Wie wird Ihr Programm zusammengestellt? Kommt auf einen Jonas Kaufmann, ein eher unbekannter Künstler, den Sie dann fördern oder setzen Sie immer ganz oben an?
Beides ist möglich. Also es ist die Mischung, die es macht. Also wir setzen auf große Stars, weil wir natürlich diese besonderen Künstler hier in die Region bringen möchten und man deshalb nicht nach Berlin, München oder nach London, Paris fahren muss, um diese Künstler zu sehen und zu hören. Gleichzeitig bieten wir aber in unserem Programm Formate an, die den Nachwuchs fördern. Also wir pflegen auch ganz extrem den Nachwuchs, indem wir sie über mehrere Jahre auch begleiten und schauen, wie sich diese Karrieren entwickeln. Also wir haben zum Beispiel Daniel Trivonov oder Daniel Müller-Schott, Maria Duenas, die haben ganz klein angefangen hier beim Rheingau Musikfestival und sind inzwischen gut unterwegs und etablierte Künstler und ganz groß in der Welt.
Ihr Festival findet ja an verschiedenen Orten statt, den ganzen Rheingau entlang bis nach Wiesbaden in den Kurpark. Was macht da die Grenze aus? Die schiere Kapazität der Spielstätten oder die Arbeit, die auf Sie zukommt, wenn Sie all diese Konzerte planen und einrichten müssen?
Wir können es nicht einfach so erweitern. Wir müssen immer schauen, wie wir mit unseren finanziellen Ressourcen und auch mit den personellen Ressourcen klarkommen. Also wir sind immer so im Schnitt zwischen sage ich mal, 150 und 170 Veranstaltungen sind es in der Regel im Jahr.
Wie entscheiden Sie, welche Veranstaltung draußen stattfindet und welche eher drin?
Das hängt ganz davon ab, welche Künstler es sind, welche Werke es sind. Wir schauen uns ganz genau an, dass auch die Akustik positiv ist. Also man muss draußen halt oftmals auch verstärken, technisch verstärken, damit es für die Festivalbesucher natürlich ein Genuss ist. Das müssen wir im Vorfeld gut berücksichtigen. Also das im Zusammenhang bildet eigentlich dann das Konzertprogramm.
Sie haben ja immer verschiedene Schwerpunkte. The Sound of Movies ist einer in diesem Jahr. Woher kommen diese Schwerpunkte?
Diese Schwerpunkte werden jedes Jahr aufs Neue kuratiert und die werden unter anderem speziell für das Rheingau Musikfestival konzipiert, gemeinsam mit den Künstlern. Wir haben ja auch jedes Jahr Fokuskünstler. Da werden vereinzelt ganz spezielle Programme zusammengestellt, die es hier nur im Rheingau gibt. Anders ist es beispielsweise bei den großen Orchestern, die auf Tournee sind, international auf Tournee sind. Dann freuen wir uns, wenn wir sie als Gastspiel hier in die Region bringen können. Es ist die Mischung, die es macht und wir schauen immer, was am besten passt und was eben für das Festival ganz exquisit ist und hochkarätig ist.
Ihr Renommee ist ja inzwischen international großartig. Wie ist das? Suchen Sie die Musiker aus oder bewirbt man sich inzwischen bei Ihnen?
Es ist beides. Geht in beide Richtungen. Also wir sind natürlich sowas wie Trüffelschweine und wir schauen natürlich ganz genau hin, welche Nachwuchskünstler gibt es jetzt auf dem Markt. Wir gehen und hören uns auch durchaus Konzerte an und versuchen, neue Künstler für uns und unser Publikum zu gewinnen. Gleichzeitig kommen natürlich auch Agenturen und Orchester auf uns zu und bieten ihre Programme an. Das ist immer ein Tüfteln, ein Schauen, was passt nicht. Und am Ende gibt es eine Deadline und bis dahin steht dann immer das Programm für das Folgejahr und am Ende ist immer irgendwas Schönes dabei.
Was würden Sie besser machen, wenn Sie unbegrenzte Möglichkeiten hätten? Oder ist alles perfekt bei Ihnen?
Natürlich, wenn wir unbegrenzte Möglichkeiten hätten, würden wir sicherlich mehr Programm, teurere Programme, etwas aufwendigere Programme konzipieren. Wir würden vielleicht auch an ungewöhnliche Orte gehen. Sie wissen ja, wir gehen immer an Orte, die keinerlei Infrastruktur mitbringen. Also in den seltensten Fällen sprechen wir hier von einem Konzertsaal, der wie das Kurhaus Wiesbaden beispielsweise. Ansonsten bringen wir immer relativ flexibel unsere Infrastruktur mit und machen jeden Ort zu einem Konzertsaal. Das heißt, wir würden wahrscheinlich dann eher in die Richtung investieren und schauen, dass wir eben diese Örtlichkeiten ja größer, aufwendiger gestalten.
Ein Festival wie das Rheingau Musikfestival ist ohne Förderung und Sponsoring nicht möglich, sagt Caroline Lazaru, Leitung Kommunikation und Marketing beim Rheingau Musikfestival. Ich danke Ihnen. Kim Bonsori war das Gast auch beim Rheingau Musikfestival mit einem Rondo von Camille Saint-Saëns. Schön in der Sonne, legendär im Regen. Der Festivalsommer, so haben wir den Tag heute genannt und wenden uns nun einem legendären deutschen Festival zu, das 1968 gegründet wurde. Nach einer längeren Pause findet es seit 1991 in kontinuierlicher Form auf der Burg Herzberg statt. Mit jährlich zwischen 10.000 und 20.000 Besuchern ist das Burg Herzberg Festival das größte und das älteste Freiluft-Hippie-Festival Europas und beginnt an diesem Donnerstag. Nina Emmy rot über diese Ausgabe.
Die Freude der Besucher ist auf dem Campinggelände nicht zu überhören. Bei meinem Streifzug über den Campingplatz ertönt von überall her Musik. Aus Pagoden, aus großen Holzzelten und aus einem Tipi. Darin sitzt ein junger Mann und spielt Gitarre. Ich bin im Healing Garden angelangt, wie mir zwei große Schilder verraten. Und dort treffe ich Bianca.
Wir machen hier Klangmassage, mediales Coaching. Wir bieten auch mal einen Wahrnehmungszirkel an. Wir haben Schwestern-Tipi. Wir haben hier Yoga, Kakaozeremonien machen wir abends hier. Also hier kann man was für die Seele tun und auch für den Körper.
Gunther Lorz vom Veranstalterteam freut sich, dass sich auch in diesem Jahr wieder so viele Menschen einbringen oder als Besucher den Weg zum Kultfestival gefunden haben.
Es ist ein Riesenspaß. Alle 10 Minuten kommt jemand vorbei und sagt Hallo, frohes neues Herzberg.
Diese Freude steht den Besuchern des Festivals ins Gesicht geschrieben. Kein Wunder, denn das musikalische Programm ist in diesem Jahr hochkarätig besetzt.
Wir haben Sonntagabend die Creme de la Creme der englischen Musik auf der Bühne mit Nick Mason, Kula Shaker davor, mit dem zum Beispiel dem Live-Keyboarder von Oasis und so. Also das ist musikalisch auf jeden Fall ein totales Highlight.
Aber die Gäste vom Herzberg-Festival, die freuen sich nicht nur auf die Musik. Walter zum Beispiel kommt seit vielen Jahren gerne. Was ihn am Herzberg besonders begeistert, das erzählt er mir, während er sich an der Tür seines Wohnwagens auf dem Campingplatz anlehnt.
Weil eben die Menschen so kreativ sind, gibt es immer wieder total schöne Plätze, so, wo man das gar nicht vermutet. Und da entsteht einfach was Wunderbares, so privat für sich. Und das ist sehr unterschiedlich, das kann man nie sagen. Es ist immer für eine Überraschung gut.
Und genau so eine erlebe ich wenige Meter weiter. Ich stehe vor einem riesigen grünen Bus. Davor haben Christian und seine Freunde fast ihr ganzes Wohnzimmer aufgebaut.
Also so ein großer Pavillon mit noch einer Plane überdeckt. Und das Ganze steht vor einem Bus, sodass es also ein Riesenhaus ist. Unten sind Teppiche auf dem Boden, dass man da schön gemütlich sitzen kann. Und alles mit so indischen bunten Tüchern dekoriert. Regale, wo man Sachen abstellen kann.
Einen Ort zum Wohlfühlen, den haben sich viele Besucher für die Herzbergwoche eingerichtet. Das Festival, das fühlt sich für einige aber ohnehin wie ein großes Zuhause an. Alexander kommt seit 30 Jahren und er freut sich, jedes Jahr alte Bekannte zu treffen.
Also ich würde schon sagen, dass ich nicht nur wegen der Musik komme, sondern auch viel wegen den Menschen. Es kommen neue dazu, manche haben dann eben Familie, können deswegen eben nicht so oft mehr kommen oder das ergibt sich.
Die meisten Eltern bringen ihre Kinder einfach mit, so wie Nova und ihre Partnerin. Für ihre 3 Kids gibt's im Kinderland immer was zu entdecken.
Kinder sind hier willkommen und das Kinderland ist immer wirklich ein toller Ort. Da wird durchgehend Musik gemacht und es ist gar kein Stopp. Und man kann kommen und gehen und spielen und wieder weggehen. Und immer wenn man weggeht, kommt jemand anderes und spielt weiter.
Soweit Nina Emmy Roth über das älteste deutsche Hippie-Festival auf der Burg Herzberg. Telefonisch verbunden bin ich nun mit Robert Stolt von Future of Festivals Berlin, dem größten Branchentreffen der Festivalszene. Guten Tag, Robert.
Hallo, grüß dich.
214,50 Euro kostet das Festivalticket für die Burg Herzberg. Das ist gemessen an dem Line-Up nicht viel und doch können sich manche das nicht mehr leisten. Ein Dilemma?
Ja, auf jeden Fall. Aber es ist aber so, dass die FestivalveranstalterInnen halt jetzt nicht wirklich sich die Taschen voll machen wollen. Das ist einfach nur eine Reaktion auf die Preissteigerung, die Infrastruktur wird teuer und es ist leider so. Also anders können das die VeranstalterInnen einfach nicht mehr gestalten. Ja.
Nach rund 27 Jahren hat das Melt-Festival in diesem Jahr zum letzten Mal stattgefunden. Das Hip-Hop Open in Stuttgart ist abgesagt worden. Andere haben auch Probleme. Das kann ja nicht nur mit den Preissteigerungen zusammenhängen.
Ist es definitiv nicht, weil wir haben natürlich ganz andere Sachen noch, die in der Veranstaltungsbranche geschehen. Und zwar gibt es dann die großen Konzerne. Und das Melt-Festival wurde wie auch andere übernommen von einem großen Konzern. Und ich glaube, dieser hat einfach mal ein bisschen auf die Zahlen geschaut und nicht halt auf den Spirit dieses Festivals. Und somit wurde das halt abgesagt. Dafür leben halt andere Festivals halt weiter. Aber es ist halt natürlich super schade für die ganze Branche, dass es das Melt-Festival nicht mehr geben wird. Genau.
Ist das so eine ganz normale Entwicklung, dass die einen sterben und auf der anderen Seite neu ins Leben gerufen werden? Oder kann man tatsächlich eine genuine Abnahme von Festivals feststellen?
Naja, also wir hatten ja bis 2019, würde ich sagen, einen wahren Festivalboom. Also es haben sich so viele neue Festivals in Deutschland gebildet. Wir haben über 1000 Musikfestivals. Und ich muss auch sagen, viele junge Leute hatten Lust, einfach zu veranstalten. Und dann hatten wir mehrere Phasen, was eigentlich halt der Branche wirklich geschadet hat. Natürlich vorne an halt Corona. Davon war die Branche eigentlich als erstes betroffen. Dann natürlich durch den Krieg, die Preissteigerung, die Inflation. Und jetzt ist es halt so, dass es einfach ich würde sagen, ausgesiebt wird und nur noch wenige das schaffen, von diesen kleineren Festivals dabei zu sein oder sich einfach neu aufstellen müssen.
Bei uns ist die Situation schwierig, aber das ist kein Vergleich zu Holland oder England. Da fallen reihenweise Festivals aus. Wie ist das im europäischen Vergleich? Was machen die anders oder wieso ist die Situation da so schwierig?
Das würde ich gar nicht sagen. Also wenn wir das so mitbekommen, wir haben ja selber eine gute Datenbank mit den vielen Festivals und wir müssen sagen, dass halt auch hierzulande, ich bin gespannt, was nach der Saison rauskommt, aber vielleicht landen wir auch bei 50 Festivals, die abgesagt wurden. Natürlich kommen jedes Jahr immer neue halt dazu, aber ich muss sagen, in England und Holland betrifft es vor allen Dingen die großen Festivals. Also ich denke aber auch, dass die ähnliche Probleme haben mit den ganzen Preissteigerungen. Von daher wird es noch ganz anders aussehen im nächsten Jahr auf der Festivalkarte.
Man konnte jetzt lesen, dass das Glastonbury Festival notorisch überbucht war und zwar nicht aus Versehen. Das ist dann doch ein Fehler der Veranstalter, oder?
Sowas ist ein Fehler der Veranstalter. Und ich da muss ich auch sagen, also es gibt ja halt viele Sicherheitsmaßnahmen und Festivals sind natürlich so organisiert, wenn 20.000 Leute kommen, dann sollten auch nicht mehr wie 20.000 Leute dort Platz finden, weil sonst fehlt es an allen Ecken und Kanten. Und dann kann es auch zu Problemen führen, wie zu wenig Toiletten oder zu wenig Security. Wenn man bedenkt, im letzten Jahr hatten wir auch so ein Problem, wo es zu wenig Security auf einem Festival gab und das dann abgesagt wurde. Von daher ist das wirklich ein Fehler von den Veranstaltern, ja.
Früher galt ja der Satz, there's no money in touring, also Live-Auftritte lohnen sich finanziell nicht. Das änderte sich dann so ein bisschen nach dem Tod der Tonträger. Wohin entwickelt sich das jetzt?
Ja, also da haben wir definitiv eine Veränderung, weil ich habe das so empfunden, dass das Touring-Business halt vor allen Dingen im Herbst, Winter und im Frühjahr stattgefunden hat. Jetzt haben wir das ganz anders. Also wir haben diesen Sommer große Konzerte, Tourneen von Adele, Taylor Swift. Und die nehmen den Festivals natürlich auch die Gäste weg. Wenn man bedenkt, dass Ticketpreise von 200-300 Euro, das ist natürlich klar, dass halt vor allen Dingen junge Leute sich dann entscheiden, wo gehe ich überhaupt hin? Und das ist wirklich ein Thema, gerade ob dieser Touring-Boom den Festivals auch im Sommer ja schadet. Auf jeden Fall.
Müssen sich die Festivals dann vielleicht andere Formen überlegen, als ein simples Line-up von Bands zu präsentieren? Was gibt es da für Möglichkeiten?
Also erstmal würde ich sagen, sie sollten sich mal ein bisschen in die Struktur angucken von ihren eigenen Festivals, weil viele sind jetzt schon mal 10, 15 Jahre alt und demnach auch die VeranstalterInnen halt in diesem Team. Es wäre vielleicht auch mal ganz gut, halt sich ganz junge Leute halt ranzuziehen und zu sagen, okay, gestalte mit uns das Booking, wie würdest du das Festival machen, damit es einfach junger, frischer wird. Und ich finde es auch nicht verkehrt, wenn es jetzt ein kleineres Festival gibt, zu sagen, warum gehen wir denn nicht einen Schritt zurück? Lass uns doch im nächsten Jahr nur eine Bühne haben und dann haben wir auch nicht diesen Druck, unbedingt so viele Tickets zu verkaufen. Vielleicht können wir da dann wieder danach gesund weiterwachsen. Und Das würde ich vielen empfehlen, ja.
Und was für eine Rolle spielt das Wetter?
Na, eine ganz große. Also wir wissen ja im letzten Jahr, wie das Wacken versunken ist im Schlamm. Und das ist immer ein Bangen und Hoffen. Und gerade jetzt ist es halt so, dass viele der Gäste sich erst spät für Tickets entscheiden. Also natürlich nicht beim Wacken, das ist eine Ausnahme, wo innerhalb von einem Tag die Tickets weg sind. Aber andere Festivals haben so zu kämpfen bis zum Schluss. Und einige Leute entscheiden sich dann, naja, okay, mal schauen, wie das Wetter wird, fahre ich nicht. Und das ist natürlich halt, mit dem man halt nicht rechnen kann. Auf der anderen Seite muss man sagen, durch die Veränderung im Klima, dass es vielen Festivals auch schadet. Also die müssen wirklich gut dagegen arbeiten, durch gute Bodenbelege, dass nicht alles im Schlamm versinkt. Also das ist eine große Aufgabe für die Zukunft, auf jeden Fall.
Was leistet ihr denn von Future of Festivals für die Branche?
Ja, also wir finden ja einmal im Jahr statt, im Ende November. Und es ist so, dass sich alle Festivalveranstalter dort treffen. Die haben dann auch etwas Zeit gerade Ende November und kommen etwas runter von diesem ganzen Produktionsstress. Und dort wird halt auf drei Bühnen halt ist eine Konferenz, dort wird diskutiert, aber es ist auch eine Messe. Also dort stellen sich viele Leute, Unternehmen stellen sich aus mit vielen zukunftsweisenden Projekten, wie zum Beispiel ein Wasserstoffgenerator für Festivals. Und da haben die natürlich ein großes Interesse, sich sowas anzuschauen und sich einfach nach der Saison auszutauschen. Genau.
Festivals konnten ruhig wieder kleiner werden, sagt Robert Stolt von der Festivalplattform Future of Festivals. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Going up the country, warum nicht zu einem Festival? Die alte Hippie-Hymne von Cannon Heat. Schön in der Sonne, legendär im Regen, der Festivalsommer, so haben wir heute getitelt und blicken jetzt mal in den berühmten Ort Stenkelfeld, wo alljährlich, jeden Widrigkeiten zum Trotz, ein Blues-Festival stattfindet. Leider ist es noch niemandem gelungen, Karten dafür zu erwerben.
Wir melden uns heute live vom 114. Stenkelfelder Blues Festival, das alljährlich Tausende von Fans hier auf die ehemalige Siebreste-Deponie an der Hücklager Kanalschleuse lockt. Die ausgeklügelte Dramaturgie dieses Festivals bescherte den Blues-Freunden gleich zu Beginn dieser dreitägigen Veranstaltung einen wahren Leckerbissen. Big Willie Lockett and the Fat Chicken Stompers aus dem Grand Old Bottle Billy Noodle Club im Herzen von New Orleans setzte bereits beim Eröffnungskonzert die Maßstäbe.
When I woke up the morning, I've been ahead of all the
unverkennbar der Klassiker Purple Myrtle Jam, der die Fans entzückte. Am zweiten Tag setzte dann hier der Dauerregen ein, Was der Euphorie des Publikums aber keinerlei Abbruch tat. Das ist halt Blueswetter, schwärmte zum Beispiel Thomas aus Detmold. Der 38-jährige Pädagogikstudent erlebte dann mit den vielen tausend Gleichgesinnten den umjubelten Auftritt von Reverend Benedict and his Holy Plumbers aus dem Hochland Chicagos. Und das hörte sich dann so an. Die Begeisterung zeigt, das Publikum steht auch den modernen Einflüssen im Blues ausgesprochen positiv gegenüber. Auf der Bühne steht kein geringerer als Monty Pillepalle and his Muffles aus dem äußersten Westen Ost-Alabamas, der mir noch gerade eben im Interview sagte, ich versuche den Blues als Musik zu begreifen und umzusetzen. Nur so kann etwas völlig Neues entstehen. Ein gewagtes Konzept, auf dessen Verwirklichung wir jetzt gespannt sein dürfen. Mit dem Opener Another Happy Stormy Bluesy Honky Tonky Jailhouse Monkey Stomp geben wir zurück in die Funkhäuser.
So viel aus der wunderbaren Gemeinde Stenkelfeld. Telefonisch verbunden bin ich nun mit Lydia Polvin-Plass. Sie kennt sich in der Heavy-Metal-Szene blendend aus und hat gemeinsam mit Michael Gläser ein Buch über das bedeutendste Metal-Festival der Welt geschrieben. Wacken, das perfekte Paralleluniversum heißt es und ist im Hirnkost Verlag erschienen. Guten Tag, Frau Polvin-Plass.
Ja, guten Tag.
Sie waren inzwischen 17 Mal in Wacken. Was macht dieses Festival so besonders?
Ja, also ich war 17 Mal in Wacken und habe jedes Mal sehr genossen. Es gibt viele Aspekte, die das Wacken Open Air zu etwas ganz Besonderem machen. Zum Beispiel die Internationalität. Also das Wacken Open Air ist ein internationales Festival. Da kommen Menschen aus aller Herren Länder zusammen, alle Kulturen, Religionen. Man feiert da jetzt inzwischen schon fast eine Woche friedlich zusammen und es funktioniert einfach. Und was das Wacken Open Air auch noch besonders auszeichnet, das ist eben diese Hilfsbereitschaft, die Friedfertigkeit, die Toleranz, die hier gelebt wird. Es ist einfach ein perfektes Miteinander.
Ich selbst war noch nicht dort, habe aber die beiden Dokumentarfilme Full Metal Village und Wacken der Film gesehen. Da spürt man, wie sich ein ganzes Dorf verändert. Wie haben Sie das vor Ort wahrgenommen, die Veränderung im Dorf?
Ja, also das Dorf, das hat sich wirklich stark verändert, weil am Anfang, das kann man sich ja auch vorstellen, das war natürlich ein bisschen fremd am Anfang und die Dorfbewohner waren nicht gleich hellauf begeistert, haben aber dann relativ schnell gemerkt, dass es sich wirklich um ganz, ganz liebe Menschen bei den Metalheads handelt und dass man eigentlich dann auch ganz gut Geld verdienen kann und so ist dann diese Symbiose entstanden. Heute vermieten sie Zimmer, stellen ihre Gärten für Camping zur Verfügung, verkaufen ihre Marmeladen und Säfte oder Gummistiefeln, wenn es gerade mal wieder schlammig ist. Auch der Supermarkt passt sein Angebot an und auch optisch wird alles angepasst.
Hat sich denn auch das Festival in den letzten 10 Jahren verändert, seit es so bedeutsam geworden ist?
Also das Festival hat sich insofern verändert, dass die Infrastruktur wahnsinnig viel verbessert wurde, egal ob es jetzt um WCs geht oder man hat eben, weil es schlammig war, man hat dann Drainagen gebaut und es gibt viel internationale Küche und ein vielfältiges Programm. Nachhaltigkeit wird gefördert. Ja, da hat sich einiges verändert.
Es gibt eine Konstante und das ist, dass es regnen wird. Wie geht man mit dem Matsch und der Nässe um?
Ja, das ist eigentlich gar nicht so, wie man denkt. In den 17 Jahren, die ich da hingefahren bin, habe ich diesen Matsch, den man jetzt aus den Medien kennt, nur 3 bis 4 Mal erlebt. Am schlimmsten war 2015. Öfters ist es auch sehr heiß, aber es empfiehlt sich auf jeden Fall, gutes Schuhwerk mitzunehmen. Gummistiefeln muss man mithaben. Am besten das Bettzeug am Tag ins Auto packen, dann ist es nicht so klamm. Bei kalt kann es schon einmal ziemlich werden in der Nacht. Und unser Tipp ist dann auch immer, Wärmeflaschen füllen mit heißem Wasser.
Sie waren jetzt oft schon da. Wie oft werden Sie noch hinfahren? Hat man nicht irgendwann mal genug?
Nein, ich kann mir das nicht vorstellen. Also ich werde sicher hinfahren, solange mein Körper irgendwie mitspielt. Ich bin auch gerade 60 geworden und es ist eigentlich, wie soll ich sagen, ein Nachhausekommen. Es fühlt sich an, wie wenn man sich mit einer großen, riesigen Familie, mit einer weltumspannenden Familie trifft. Und das macht eben auch dieses Festival aus. Und das will man nicht missen. Und wenn man irgendwie körperlich sich da noch anschleppen kann, dann macht man das auch.
Die Metalheads sind eine große inklusive Familie, sagt Lydia Peuwin-Plass, Autorin des Buches Wacken, das perfekte Paralleluniversum. Ich danke Ihnen. Heavy Metal auf dem Cello, das war die Metallica Tribute Band Apocalyptica. The Unforgiven hieß das Stück. Schön in der Sonne, legendär im Regen, der Festivalsommer, so haben wir den Tag heute überschrieben und wenden uns jetzt der Mutter aller Festivals zu, das zwar einen Ort im Namen trägt, aber dort nie stattfand. Antje Passenheim hat das Gelände des Woodstock Festivals in Bethel, New York besucht.
Ein Feld im Nirgendwo. Eine Frau mit einem Koffer elektrischer Lockenwickler.
Because I thought, oh, we'll be staying in a motel somewhere. You know,
weil ich dachte, wir wohnen da irgendwo im Hotel und ich kann mir vor dem Konzert noch die Haare machen. Dass sie 3 Tage auf einer Viehweide wohnen würde, denkt Linda nicht, als sie zum Woodstock Festival aufbricht.
So I'm walking on the road carrying my electric rollers and finally after several miles.
Und durch das immer dichtere Menschenmeer balanciert.
It was a little dome-shaped thing.
Es war ein kleiner gewölbter Plastikkoffer. Als es zu regnen beginnt, bekommen die Wickler für Linda einen ganz anderen Zweck.
So when it started to rain and it became very muddy,
ich nutzte ihren Koffer als Sitz, aber weil es so matschig war, sackte und sackte der Koffer immer tiefer, bis er schließlich ganz in der Erde versank. Heute, fragt sich Linda, was, wenn sie meine Wickler eines Tages bei Ausgrabungen finden? Sie müssen denken, welche Idiotin hat Wickler nach Woodstock gebracht?
If they find those rollers, what idiot took it took her electric rollers.
Und tatsächlich drehen Wissenschaftler hier heute jeden Stein um. Sie wollen wissen, was alles geschah auf dem Acker, den der Milchfarmer Max Yasgur im August 1969 für $50,000 verpachtet hat, für das Festival in den Catskill Mountains, 2 Autostunden vor New York. Freedom, freedom. Die Besucher rennen ihm die Zäune ein. Statt 60.000 kommt eine 500.000, 243 beschallte Hektar in Peace und Love, im Dauerrausch und Dauerregen. Während die Nation in den Sümpfen Vietnams versinkt, versumpfen die Kriegsgegner auf Yasgurs Weide im Schlamm. Zwischen Havens und Hendrix verneigt sich der konservative Farmer vor einer rebellierenden Generation.
Ihr habt der Welt etwas bewiesen. Ihr seid die größte Gruppe, die sich jemals an einem Ort versammelt hat.
Ein Ort, der zur Pilgerstätte geworden ist.
Wir haben die Pflicht, ihn mit Respekt zu behandeln,
sagt Wade Lawrence. Er leitet das Museum von Bethel Woods, das heute an der Stelle des Festivalplatzes steht. Magnet für Touristen und Wissenschaftler. Archäologen der Universität Binghamton haben den Acker Feld für Feld unter die Lupe genommen, gegraben, gesiebt, vermessen und notiert. Eine Fundgrube, beschreibt Archäologin Maria O'Donovan.
They just left things.
Sie haben einfach alles zurückgelassen.
All over the field. Trash, sleeping bags, clothing were just left in place.
Über das ganze Feld. Müll, Schlafsäcke, Klamotten. Dann kamen die Bulldozer und walzten alles um. Die Archäologen arbeiten mit Metalldetektoren, um mit großem Ernst Unglaubliches hervorzuholen. Laschen von Dosen etwa, Haarklemmen. Auf die elektrischen Lockenwickler von Linda ist bislang noch keiner gestoßen, wohl aber auf genügend Indizien, um genau zu sagen, wo damals die Bühne war, sagt Experte Josh Anderson.
We can use this as a reference point.
Die Besucher können dann hier stehen, zum Hügel hochblicken und sagen, hier hat Jimi Hendrix gestanden, hat am Montag um 8:30 morgens Gitarre gespielt.
Soweit Antje Passenheim über das legendäre Woodstock Festival in Bethel im Staat New York. Hier im Studio begrüße ich dazu nun Nico Potzkai. Er ist Musikchef in unserer jungen Welle UFM und The Festival Man. Hallo.
Hallo, schönen guten Tag.
Würdest du zustimmen, dass Woodstock die Mutter aller Open-Air-Festivals ist?
Ja, ich denke, das kann man auf jeden Fall so sagen. Es ist auf jeden Fall so das Berühmteste aus dieser Zeit, würde ich mal sagen. Aber wenn es eine Mutter gibt, gibt es auf jeden Fall auch eine Oma, weil 2 Jahre vorher gab es ja schon das Monterey Pop Festival. Auch eigentlich ziemlich legendär, Jimi Hendrix, der seine Gitarre abgebrannt hat und auch ein wahnsinnig großes Line-Up, ne, mit ganz großen Namen für die Zeit damals, The Who zum Beispiel, die Beatles saßen mit im Organisationskomitee. Aber irgendwie ist Woodstock größer geworden und so eine richtige Legende. Und ich glaube, da kann man schon davon sprechen, dass es die Mutter der Festivals ist irgendwie, ja.
Hast du da eine Erklärung dafür, warum ausgerechnet Woodstock mit seinen 1000 Fehlern so groß geworden ist?
Ja, ich glaube, gerade wegen dieser Fehler, ne? Also das erzählt man sich bis heute. Ich meine, ich bin ich bin 20 Jahre später geboren nach diesem Festival. Und trotzdem habe ich da auf jeden Fall schon mal was von gehört. Ich habe auch den Film gesehen. Und diese großen Massen, die da angereist sind, viel mehr als dieses Gelände eigentlich tragen konnte. Und dieser Ort, der einfach für ein Wochenende irgendwann sich selbst überlassen wurde, mit diesen Menschen, mit diesen Stars, die dann aber auch auf der Bühne standen, das ist ja eine richtige Legende, eine moderne Legende, wenn man so will, die man sich heute erzählt. Ich glaube, daran liegt's.
Das Festival wurde sehr schnell ein Free-Festival, ein Festival ohne Karten, weil man da einfach keine Karten mehr verkaufen konnte bei diesen Mengen von Menschen. Dennoch war es finanziell kein Misserfolg.
Komisch eigentlich, ne? Aber ich glaube, die haben im Nachhinein, also da muss ich mich jetzt ein bisschen an den Film erinnern, den ich gesehen habe und an auch Dokus, die ich mir angeguckt habe. Da ist ja im Nachhinein noch viel passiert. Da, sage ich mal, wurde marketingmäßig versucht, noch ein bisschen was zu retten mit dem Film und es gab da Alben und so und die dabei waren, aber auch die nicht dabei waren, konnten sich das dann natürlich nochmal nach Hause holen. Und das hat es dann im Nachhinein gerettet. Wie das Konto direkt nach dem Festival aussah, möchte ich allerdings nicht wissen, weil ich glaube, am Anfang sah das wahrscheinlich erstmal nicht so gut aus.
Naja, man munkelt, dass einige Bands, die dort aufgetreten sind, bis heute auf ihr Honorar waren.
Oh je.
Was glaubst du, was ist die Situation der Festivals heute, wenn man von der Krise der Festivals liegt? Woran liegt das?
Naja, also seit Corona spätestens haben wir halt einfach einen massiven Anstieg an Kosten überall. Ne? Also die Veranstaltungsbranche muss sehr, sehr viel mehr Geld drauflegen. Entsprechend wird es für alle teurer. Und am Ende landet das natürlich bei den Besuchern. Das heißt, ein Ticket kostet heute viel, viel mehr als noch vor ein paar Jahren. Also ich weiß, als ich das erste Mal auf dem Festival war für so ein Wochenende, da war ich 19. Das ist schon eine Weile her, so 2007 um den Dreh war das. Da habe ich für ein ganzes Wochenende, ich glaube, 70 oder 80 Euro bezahlt. Und heute sind wir bei mindestens dem Doppelten, ne? Und das kann sich dann natürlich auch nicht mehr jeder leisten. Und entsprechend, haben die dann natürlich dann auch Probleme.
Das heißt, die Besucher bleiben einfach weg und dann lohnt sich's gar nicht mehr.
Also viele gehen natürlich trotzdem auch, aber ich denke, man merkt schon, dass es bei, ich glaube, die kleinen Festivals merken es vor allem, weil die großen, die haben so einen Kultfaktor, da kommen die großen Acts, die man sonst vielleicht auch nicht sieht, aber von den kleinen haben es nicht alle überlebt. Das Melt-Festival zum Beispiel in Ferropolis, das ein sehr schönes Festival war, kam nach Corona mit einem bisschen einem anderen Gewand zurück, hat sich versucht neu zu erfinden, aber ist leider schiefgegangen.
Bei den Festivals geht es natürlich primär um Musik, aber anders als bei Einzelkonzerten eben auch um die Stimmung, das Miteinander, die ganzen Stunden, die man da miteinander verbringt. Vielfach kennt man ja die Bands sogar gar nicht, die da aufspielen. Was ist der große Reiz von so einem Festival?
Also, dass man manche Bands gar nicht kennt, ist ja eigentlich auch was Schönes, weil man kann total einfach neue Musik entdecken, wenn man da Lust drauf hat. Man geht natürlich aber wegen den Bands hin oder den Künstlern und Künstlerinnen, die man eben mag, das ist ja ganz klar. Aber so kommt man eben auch nochmal auf neue Sachen. Und natürlich, es ist einfach dieser Reiz, das Gesamtpaket, sage ich immer. Ne? Es ist so ein bisschen, als würde man der Zivilisation entfliehen für so ein Wochenende. Ich sag mal, vor 10 Jahren, vor Social Media, war das noch extremer, weil dann hat man das Handy einfach nicht groß beachtet und war einfach weg vom Fenster und hat gefeiert, eine gute Zeit mit den Freunden gehabt, tolle Konzerte gesehen. Heute landet natürlich viel davon auch nochmal in Insta-Stories oder in anderen sozialen Medien. Aber man ist tatsächlich irgendwo in der Pampa, hört gute Musik, feiert, macht was man sonst nicht macht, nämlich campen, oft unter schwierigen Bedingungen, sag ich mal. Auch das Wetter ist ja immer so eine Sache für sich, je nachdem, wo das Festival stattfindet. Und da hat man schon sehr viel zu erzählen und auch meistens die Tage danach noch was von, wenn man sich erstmal wieder erholen muss.
Glaubst du, dass diese Festivals so eine Art Selbstgenügsamkeit vor sich hertragen oder haben sie einen politischen Anspruch? Wie politisch kann so ein Festival überhaupt sein und dann auch in den normalen Alltag übergreifen?
Ja, politisch ist schwierige Frage. Also meistens eher nicht, würde ich jetzt mal sagen. Also so die Mainstream-Festivals. Da wird sich aber natürlich schon für Sachen eingesetzt. Also ne, sauberes Trinkwasser, Wasser für alle, Viva Con Agua. Das ist natürlich politisch, klar. Sowas findet da auf jeden Fall statt. Ansonsten die Bands, je nachdem, was Bands oder Künstler selber auf der Bühne so von sich geben, ne, natürlich werden da auch mal Statements gesetzt in dem Sinne. Ich selber habe jetzt noch nie, abgesehen von dieser Wasserthematik, habe ich noch nie erlebt, dass eine Band auf einem Festival speziell jetzt irgendwas Politisches von sich gegeben hat. Zumindest war ich nicht live dabei.
Wie frei kann und wie frei muss so ein Festival sein, um überhaupt funktionieren zu können?
Das Festival an sich, glaube ich, braucht viele Regeln und Ordnung, weil sowas wie Woodstock würde heute nicht mehr funktionieren. Einfach, weil am Ende des Tages will man ja auch Geld damit verdienen oder der Veranstalter will Geld damit verdienen. Auf dem Gelände an sich, also wenn man jetzt einfach nur mal auf die Leute guckt, habe ich das immer als so einen Ort wahrgenommen, wo man so sein kann, wie man will. Und solange man cool mit allen ist und niemandem was tut, habe ich da noch nie erlebt, dass da irgendwas, weiß ich nicht, Schlägereien oder so. Ich glaube, ja, das ist schon ein Ort, wo man frei sein kann, wenn man das will.
Du gehst jetzt sehr oft auf Festivals, quasi auch beruflich. Was sind deine Lieblingsfestivals?
Ja, also das Melt habe ich ja schon mal erwähnt. Das war schon ein sehr schönes Festival, weil die Location Ferropolis in der Nähe von Leipzig, das ist so ein ehemaliges Industriegelände und mit so Kränen und Baggern und an so einem See. Und das war immer im Juli, im Sommer. War jetzt letzte Woche das letzte Mal leider, aber das war eine sehr schöne Location. Ansonsten das Hurricane und Southside Festival, da war ich am häufigsten bisher und da, auch da sehr schöne Gelände und tolle Musiker, die da auch immer auftreten. Und ich habe so ein bisschen den World Club Dome hier in Frankfurt für mich entdeckt.
Steht auch auf der Kippe.
Ja, durchaus, aber findet dieses Jahr immer noch statt, auf jeden Fall. Und die Musik ist eher so Dance-Musik, ist jetzt vielleicht gar nicht mal zu 100.000% meins, aber die Atmosphäre da ist einfach ziemlich cool. Also man kann da sehr gut die Tage verbringen und ja, eine schöne Zeit einfach haben. Und das ist schon am Stadion hier in Frankfurt, auch im Schwimmbad drumherum finden noch Sachen statt. Das ist schon besonders, das gibt's in der Form auch nicht so häufig.
Sie müssen nicht politisch belastet sein, die Festivals, sagt Nico Potzkai, Musikchef der jungen HR-Welle UFM. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Und das war's auch schon wieder in unserer Stunde zu der Situation der Festivals. Bleibt mir noch, Ihnen einen Podcast zum Thema zu empfehlen, und der kommt diesmal aus dem eigenen Haus. Rest in Excess heißt er und beschreibt das kurze Leben der Techno-Legende Mark Spoon. Denn er war in seinem Leben gern gesehener Gast auf verschiedenen Techno-Festivals. Sein Leben endete abrupt, gerade mal 39 Jahre wurde er alt. Wie es so weit kommen konnte, erzählt dieser Podcast. Zu finden in der ARD-Audiothek, und da sind wir, der Tag, ein Thema, viele Perspektiven, natürlich auch. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Mein Name ist Ulrich Sonnenschein und morgen ist wieder ein neuer Tag.
Der Tag.
Der Tag.
Ein Thema, viele Perspektiven.